Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein darf. Viele Gesichter kenne ich mittlerweile. Ich habe gerade überlegt, 2021 war ich, glaube ich, das erste Mal in Refrath mit dabei. Das ist jetzt das sechste Mal. Und es ist immer wieder schön, mit euch unterwegs zu sein. Und ich freue mich, dass Gäste da sind, deren Gesichter ich irgendwie auch am Bus gesehen habe. Und ich lade euch ein, mit mir nachzudenken über dieses Thema, der ganz andere Vater. Und wenn man so ein Thema aufschreibt, dann ist das ja nicht irgendwie einfach nur mal so dahingeschrieben, dann macht das auch irgendwie was mit einem selber. Ich darf Vater sein von 4 Kindern und Großvater sein von 3 Enkelkindern. Und irgendwie denkt man, okay, wow, was für ein Vater bist du denn eigentlich? Ja? Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Wir alle haben irgendwie wichtige Menschenvorbilder in unserem Leben, aber an die wir auch Erwartungen haben, von denen wir Vorstellungen haben. Und ja, wer wünscht sich nicht einen guten Vater? Ich habe mal versucht, ein paar Szenen aufzumalen. Ist nicht ganz so gut gelungen, aber ich denke, ihr erkennt, was ich damit sagen will. Ne? Also wir haben oft Vorstellungen und Menschen, die uns wichtig sind oder die eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielen, die erfüllen oft unsere Erwartungen nicht und das bringt dann Enttäuschung mit sich und es bleiben irgendwie Fragen offen. Und wir wissen das als Eltern aber auch selber. Ne? Manches ist vielleicht gut gelungen in der Erziehung unserer Kinder und manches ist vielleicht auch nicht so gut gelungen. Das ist die Kehrseite, ne? Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Man kommt selber ins Nachdenken. Und das Leben ist irgendwie nicht immer so, wie wir uns das wünschen, wie wir es gerne hätten. Und dabei müssen wir festhalten, dass wir die Vergangenheit irgendwie nicht ändern können. Aber wir können lernen, mit der Vergangenheit umzugehen. Und mit dem umzugehen, wie es auch heute ist. Und vielleicht da noch Dinge verändern in der Gegenwart für die Zukunft. Und in unserer Geschichte heute geht es um einen Vater und seine beiden Söhne. Es ist eine Familie, die uns beschrieben wird in der Bibel mit Konflikten, mit Verletzungen und mit falschen Entscheidungen. Und wer kennt das nicht, ja? Man denkt immer, wenn man auf andere Familien, auf andere Menschen guckt, das ist die perfekte Familie, ja? Wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen, dann entdeckt man, wow, die haben ähnliche Probleme wie man selber, da läuft auch nicht alles nur glatt, ja? Und von daher sitzen wir irgendwie, glaube ich, heute alle in einem Boot, ja? Und können sagen, ja, okay, in keiner Familie läuft alles glatt, läuft alles geschmeidig. Überall gibt es irgendwie Konflikte, es gibt Verletzungen, es gibt auch falsche Entscheidungen. Doch in unserer Geschichte zeigt Jesus uns einen Vater, der ganz anders handelte, als wir Menschen es von ihm erwarten würden, aber auch vor allen Dingen, als es damals, in der damaligen Zeit, als Jesus diese Geschichte erzählte, als es üblich war, das hat irgendwie alles gesprengt in dieser Geschichte. Und wir wollen gemeinsam den Text lesen aus Lukas 15 und darüber nachdenken dann. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann die gerne aufschlagen im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Und ich werde die ersten 2 Verse lesen aus diesem Kapitel und dann ab Vers 11 weiterlesen. Es kommen 2 kurze Geschichten, die Jesus als Gleichnis auch erzählt. Und dann kommt dieses große Gleichnis von dem Vater mit seinen beiden Söhnen. Ich lese Lukas 15 ab Vers 1. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünde auf und isst mit ihnen. Und dann ab Vers 11, und er, Jesus, sprach, ein gewisser Mensch hatte 2 Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seinen Finger und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wohl wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das meine ist dein. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Soweit aus Gottes Wort. Ich will ein paar Hintergrundinformationen euch geben und die haben wir in den ersten zwei Versen gelesen. Ja, da haben wir gelesen, dass da Zöllner und Sünder waren, die mit Jesus unterwegs waren. Und das war der gesellschaftliche Abschaum damals. Und Jesus hält sich mit ihnen auf. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Sie kommen zu ihm und sie hören ihm zu. Und die Zöllner waren eigentlich die Verräter des eigenen Volkes, die sich an die Römer verkauft hatten und die das eigene Volk, ihre Mitbürger, abzockten, um selber Gewinn zu machen. Und Sünder, das waren Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, die einen schlechten Ruf hatten und mit denen keiner den Umgang pflegte. Und dann kamen die Pharisäer und die Schriftgelehrten dazu und sie verachteten Jesus, weil er Gemeinschaft hatte mit diesen Menschen. Und das waren Menschen, die ein strenges Regelwerk aufgestellt hatten und die Menschen um sich herum immer wieder kontrollierten und sie darauf hinwiesen, was sie falsch machten. Sie waren irgendwie gesetzlich und kompromisslos. Und niemals, niemals hätten sie sich eingelassen auf Menschen der unteren Gesellschaftsschicht. Aber Jesus war ganz anders. Und genau diese Menschen waren seine Zielgruppe. Für sie schlug sein Herz. Er war gekommen, um den Verlorenen, den Verachteten und den hoffnungslosen Menschen zu begegnen und ihnen Hoffnung und Zuversicht zu bringen. Jesus vergab Sünden. Er heilte, auch am Sabbat. Und er sprach mit einer außergewöhnlichen Vollmacht zu den Menschen. Und all das widerstrebte den Schriftgelehrten. Und genau dieser Elite des damaligen Volkes erzählt Jesus diese Geschichte von, oder diese Geschichten, es sind eigentlich drei Geschichten in diesem Kapitel, ja, die von Verlieren und Wiederfinden sprechen. Von einem Schaf, das weglief, das gesucht wurde und gefunden wurde. Von einer Münze, die verloren ging und nach einer super aufwendigen Suche wiedergefunden wurde. Und als drittes von einem Vater, der seine Söhne verlor. Und mit genau dieser Geschichte wollen wir uns beschäftigen und das Augenmerk ganz besonders auf den Vater lenken. Diesen ganz anderen Vater, der so gar nicht zu den Erwartungshaltungen der damaligen Menschen passte. Es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich viele von uns kennen und schon oft gelesen haben. Und doch wollen wir uns nochmal mit den Details beschäftigen. Am Anfang haben wir gelesen, dass ein Mensch zwei Söhne hatte und einer von ihnen, der Jüngere, geht zum Vater und bittet ihn, ihm sein Erbe auszuteilen. Der Jüngere geht zum Vater und bittet ihn um sein Erbe. Und da steht irgendwie eine ganze Menge zwischen den Zeilen. Wann bekommt man eigentlich sein Erbe? In der Regel. Josiah und Nivi haben mir erzählt, in ihrer alten Wohnung in Duisburg, ne, die Nachbarin ist verstorben. Und dann wurde das Testament erst rechtskräftig gültig. Also, ein Erbe hängt immer irgendwie an dem Tod eines Menschen. Ja? Es braucht einen Erblasser. Und in diesem Fall wäre es der Vater gewesen. Und eigentlich hätte es das Erbe erst gegeben, wenn der Vater verstirbt. Und somit können wir rückschließen, dass dieser Sohn es gar nicht abwarten konnte, dass sein Vater das Zeitliche segnet. Der hat sich danach gesehnt, das Erbe zu bekommen. Ja? Er hatte scheinbar keine Beziehung zu seinem Vater, sondern das Vermögen war ihm wichtiger. Ja? Er forderte etwas, was eigentlich unmöglich war in dieser Zeit. Und gerade in dieser damaligen patriarchalischen Gesellschaft war es undenkbar. Das ging überhaupt nicht. Das war entwürdigend. Und eigentlich hätte man damit rechnen müssen, dass der Vater den Sohn rausschmeißt und sagt, hier, ich gebe dir den Laufpass. Du bist jetzt enterbt, du bekommst gar nichts mehr. Doch dieser Vater ist völlig anders als erwartet. Er teilt seinen Söhnen das Erbe aus. Gerecht und kommentarlos. Zumindest lesen wir nichts darüber. Und aus dem gesamten Text lässt sich schließen, dass der Vater ein Grundbesitzer war, wahrscheinlich ein Großgrundbesitzer. Und wenn dann erwähnt wird, dass der jüngere Sohn alles zusammenbrachte, können wir sicherlich daraus schließen, dass er nicht nur Bares bekommen hat von seinem Vater, sondern hauptsächlich Ländereien. Und dass er das in Eile verkauft hat, weil er sich gesagt hat, nur Bares ist Wahres und dann abreiste. Doch das war in dieser Zeit und Kultur noch ein Unding, einfach den Grundbesitz zu verkaufen. Die Bibel berichtet an anderen Stellen von Menschen, die haben mit dem Leben dafür bezahlt, weil sie nämlich ihr geerbtes Land, das sie von ihrem Vater, von ihren Vorvätern geerbt hatten, nicht verkaufen wollten. Die haben mit dem Leben bezahlt dafür. Ja? Und dieser Sohn, dem ist es nichts wert. Und er verkauft seine Anteile, macht sie zu Geld und zieht davon. Und auch hier lesen wir nicht, dass der Vater das kommentiert. Der Vater überlässt seinem Sohn die Entscheidung und lässt ihn einfach ziehen. Und von dem älteren Sohn lesen wir in diesem Abschnitt nichts. Er hält sich raus aus allem. Er hat wahrscheinlich nicht so die besondere Beziehung zu seinem kleinen Bruder und somit nimmt er auch gar keinen Einfluss auf sein Handeln. Nun, die nächste Zeit, wie lange sie war, wissen wir nicht, wird in zwei Sätzen berichtet. Und er reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Er lebte ausschweifend. Und wir lesen hier nicht, was genau der junge Mann mit dem Geld machte. Doch wer sein Geld freiwillig ausgibt, hat schnell Freunde. Zumindest solange das Geld reicht. Wir können noch einen weiterklicken. Dann wird von einer Hungersnot berichtet. Also es geht um Freiheit, ja. Er hat sich nach Freiheit gesehnt und am Ende bleibt irgendwie Leere. Denn es wird von einer Hungersnot berichtet, die sich im Fall des jungen Mannes mit einem leeren Portemonnaie kombinierte. Und plötzlich sieht er sich völlig allein und völlig mittellos. In seiner Not hängt er sich an einen Bürger des Landes. Und eine andere Übersetzung sagt hier, dass er sich einem Bürger aufdrängte. Ja? Also der hat sich an ihn rangeschmissen, hat gesagt, ich bin in so einer Not, du musst mir jetzt helfen, und hat nicht nachgegeben. Und so landet er bei den Schweinen und sehnt sich danach, deren Futter essen zu dürfen, um seinen eigenen Hunger zu stillen. Und da Schweine im Judentum unreine Tiere sind, war es für einen Juden die allergrößte Erniedrigung, Schweine zu hüten. Ein junger Mann, der nach Freiheit strebte, der sich selbst verwirklichen und das Leben in vollen Zügen genießen wollte, versklavte sich selbst mit einem der abscheulichsten Dienste, um am Leben zu bleiben. Und mit diesem Beispiel wird deutlich, wenn wir Gott aus unserem Leben ausschließen, wird der Genuss zur Sklaverei. Und dieser junge Mann musste das im eigenen Leben und am eigenen Leib erfahren. Er hatte alle Grundsätze seines Glaubens über Bord geworfen. Er wollte zu sich selbst finden, aber am Ende verlor er sich selbst. Am Ende war er ein Nichts, ein Mann, der die Schweine hütete. Und in dieser selbstverlorenen Situation lesen wir, als er aber zu sich selbst kam. Er kommt zu sich selbst und er macht sich seinen Zustand bewusst. Er registriert, wo er gelandet ist. Ja. Und er sagt, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Und er wurde von einer Sehnsucht nach erfülltem Leben weggezogen aus seinem Vaterhaus und musste erleben, dass alles nur leere Träume und Hoffnungen gewesen waren. Die Sehnsucht konnte auf dem Weg der Selbstfindung und Selbstverwirklichung nicht gestillt werden. Sein Weg führte ihn in den sprichwörtlichen Hunger. Hunger nach Nahrung, ganz leiblich, elementar, aber auch Hunger nach erfülltem Leben. Und manchmal denke ich das, da bricht ein junger Mensch aus und er lebt sein Leben und hat Partys und denkt, jetzt habe ich die Erfüllung meines Lebens gefunden. Ja. So ging das sicherlich dem jungen Mann auch, der hatte viele Freunde, ja. Der hat sein Leben genossen. Und wahrscheinlich hätte er in dem Moment gesagt, ja, mir geht's gut, das ist das Leben, was ich eigentlich immer wollte. Aber am Ende landet er bei den Schweinen. Und dieser junge Mann ist ein Beispiel dafür, dass man keine Erfüllung in Selbstfindung und Selbstverwirklichung findet. Ja, aber wo finden wir denn dann Erfüllung für unser Leben? Wo werden wir wirklich satt? Wo wird der Hunger, der Lebenshunger gestillt? Und dieser Mann sucht nach einer Lösung und trifft eine Entscheidung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, denn ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Das war sein Plan. Und natürlich ist es gut, wenn jemand diese Entscheidung trifft und sagt, okay, ich bin in der Sackgasse gelandet, es geht nicht mehr weiter und ich will mich aufmachen, ich will zurückkehren. Aber wenn wir uns das genau angucken, dann merken wir, dass er selbst noch eine Rolle spielt in seinem Lösungsplan. Er denkt, ich werde dafür etwas tun, um mein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ich werde kleine Brötchen backen und dann werde ich irgendwie und irgendwann wieder aus dieser Misere herauskommen. Und mich hat diese Lösungsstrategie dieses jungen Mannes ein bisschen an ein Sprichwort unserer Zeit erinnert. Und das heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Er vertraut also weiter immer noch auf seine eigenen Fähigkeiten und denkt, es wird schon irgendwie werden. Doch wir gucken uns jetzt mal genau an, was passiert, nachdem er diese Entscheidung fällt und zurückkehrt. Da heißt es, als der Vater noch fern war, als er, der Sohn, noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Was passiert hier. Auch das widerspricht und widersprach der damaligen Kultur völlig. Der Sohn, der war irgendwie die größte Katastrophe aller Zeiten gewesen. Er hatte seinem Vater den Tod an den Hals gewünscht, um endlich sein Erbe zu bekommen. Er bekam das Erbe dann vorzeitig, verkaufte alle Ländereien, die über Generationen schon im Familienbesitz gewesen waren. Dann verprasste er alles und kommt jetzt mit leeren Händen zurück. Diesen Typen da hätte damals keiner mehr angenommen, geschweige denn irgendwie in sein Haus aufgenommen. Er hatte alles an kulturellen und gesellschaftlichen Regeln verspielt und alle Regeln gebrochen, und mit ihm wollte eigentlich keiner mehr wirklich was zu tun haben. Eigentlich war er schlimmer als die Zöllner und die Sünder der damaligen Zeit, die Jesus zuhörten. Doch sein Vater sieht ihn kommen. Er bemerkt ihn, als er noch ganz weit weg war. Und er spricht davon, dass der Vater eine tiefe Sehnsucht nach seinem Sohn hatte. Hier steht, dass er innerlich bewegt ist. Kennst du solche Situationen, in denen du irgendwie in Wallungen gerätst, in denen dich Mitleid überkommt? Du kannst mal das Herz in seiner Brust schlagen lassen. Wisst ihr, ich darf seit 20 Jahren Teil von einem Zeltlager sein, wo wir mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind. Und ich erinnere mich irgendwie an Situationen, wo ich vor 100 Kindern stand und ich gedacht habe, es sind so viele Kinder dabei, die aus schwierigen Elternhäusern kommen. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz bewegt wurde. Und ich gedacht habe, Gott, wie gut, dass du da bist und größer bist als unsere Möglichkeiten. Und ich war total bewegt. Und so bewegt war der Vater, als er seinen Sohn sah. Wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Sein Fleisch und Blut kehrt zurück. Und er hatte eine Sehnsucht nach seinem Sohn. Und er ist innerlich bewegt. Und genau in dieser Situation hängt der Vater alle gesellschaftlichen und kulturellen Regeln an den Haken, an den Nagel. Er läuft los, heißt es hier. Ein Mann in seiner Stellung lief niemals einfach nur los. Der hatte immer einen würdigen und gemäßigten Gang. Doch er lief los. Nichts, aber auch gar nichts konnte ihn mehr halten. Und damals trugen die Männer keine Hosen wie wir heute, sondern die trugen Gewänder. Wer von euch hat schon mal in einem langen Gewand oder in einem Rock versucht zu rennen? Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja. Also ich musste mal auf einem Sommerlager als Lagerleiter einen Scheich spielen. Da hatte ich auch so ein langes Gewand an, ne? So ein langes weißes Ding. Ne? Damit konnte man wirklich nur schreiten, damit konnte man nicht rennen. Wenn man trotzdem rennen muss, wenn man so ein knöchellanges oder längeres Gewand anhat, ja, was macht man? Man nimmt das Gewand in die Hand, hebt es hoch, ne? Und rennt los. Ne? Das ging überhaupt nicht damals, ja. Ein alter, ehrwürdiger Mann konnte niemals seine Beine entblößen, ja, und losrennen. Das passte wirklich nicht, das ging nicht. Aber dieser Vater, der tat es. Er nahm sein Gewand in die Hand und lief los. Er brach damit alle Anstandsregeln. Der wurde zum Gespött der Leute. Er hat seine Würde fallen lassen und fahren lassen, und er hat sich lächerlich gemacht. Er erniedrigte sich selbst, um seinem verlorenen Kind zu begegnen, so schnell es nur irgendwie ging. Was für ein Vater ist das, der das tut? Und wisst ihr, an diesem Punkt habe ich gedacht, genau das tut Gott heute noch oder hat Gott getan für uns in seinem Sohn Jesus Christus. Auch für dich und für mich. Er erniedrigte sich völlig, wurde Mensch und gab seine Würde auf, um uns zu retten. Das finden wir in keiner anderen Religion. Wobei ich eigentlich sagen will, ja, das Christsein, das ich lebe, ist keine Religion, das ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Aber wir finden das in keiner Religion, dass ein Gott seine Würde aufgibt, um dem Menschen zu begegnen. Der Gott der Bibel tut das in Jesus Christus. Und der Apostel Paulus beschreibt das im Philipperbrief wie folgt. Da heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also Paulus redet von Jesus, ja, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, gab er alles hin, indem er sich selbst gab. Eine Versöhnung zwischen Gott und Mensch ist nur und ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus möglich. Um für den Himmel gerettet zu werden, müssen wir Jesus im Glauben annehmen und anerkennen, dass wir gar nichts selbst tun können. Als einzig und allein das Gnadengebot Gottes anzunehmen. Und genau das sehen wir auch in unserer Geschichte. Als Vater und Sohn aufeinandertreffen, der Sohn beginnt mit seinem gut überlegten und zurechtgelegten Satz und er sagt: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und dann sehen wir, er kommt gar nicht mehr weiter. Der Satz ging ja im Ursprung noch weiter, als er loszog, als er bei den Schweinen saß und loszog, hatte er so seine eigene Idee, wie er Anteil an seiner Rettung haben konnte. Aber das taucht hier gar nicht mehr auf. Und wir sehen, dass er nicht weiterkommt. Sein Vorsatz, sich selbst irgendwie aus der Misere zu retten, verpufft in der Gegenwart seines Vaters. Er kann gar nichts zu seiner eigenen Wiederherstellung und zu der Wiederherstellung seiner eigenen Würde beitragen. Gott entwürdigt sich selbst und kommt in Jesus uns entgegen. Allein so stellt er die Würde des Menschen wieder her. Allein so kann deine und meine Würde wiederhergestellt werden. Und hier sehen wir, dass der Sohn sich nicht aus den Armen des Vaters windet und wieder wegläuft. Auch das wäre ja irgendwie eine mögliche Reaktion gewesen, dass er gesagt hätte, nee, das ist mir zu viel, ich will meinen eigenen Anteil haben. Und ich sage euch eins, ich kenne Menschen, die so ticken, die sagen, nee, das Geschenk will ich nicht annehmen, ich will selbst was dazu beitragen. Er tut es nicht. Er ist an den Punkt gekommen, wo nur noch sein Vater ihm helfen kann. An welchem Punkt stehst du heute? Kann nur noch Gott dir helfen? Oder willst du immer noch dir selbst helfen? Frei nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das wird niemals ausreichen, um vor Gott wiederhergestellt zu sein. Das kann allein Gott leisten. Wisst ihr, ich hatte jetzt zwei Einsätze, einen hier in Refrath und auch einen Buseinsatz in Leverkusen. Und an beiden Orten hing ein Schild, bin ich ein guter Mensch? Und das war eine spannende Frage. Und viele denken, ja, ich bin gut genug, um eines Tages vor Gott zu bestehen. Er wird das schon auswiegen, aber Gott wird es nicht auswiegen. Bei ihm gibt es nur Rettung, wenn wir sein Gnadenangebot annehmen. Wenn man einmal eine Verkehrsregel übertreten hat, ja, man kann, keine Ahnung, ich habe von irgendjemandem gehört in der letzten Zeit, ich weiß gar nicht, alter Mensch, ich meine 60 Jahre im Verkehr unterwegs, noch nie ein Ticket bekommen, aber jetzt, schuldig vorm Gesetz, ja. Das reicht nicht aus, wenn man sagt, aber ich habe doch 60 Jahre, bin ich immer so gefahren, dass, vielleicht ist er auch durchgerutscht, ne? Mal hier und da, aber hat sich Mühe gegeben, ja? Gesetzestreu, Auto zu fahren, ne? Ne, durchgefallen, Strafe. Gott ist heilig und gerecht, er kann nicht einfach über die schlechten Dinge unseres Lebens wegsehen. Dafür musste Jesus kommen in diese Welt und dafür sterben, dafür bezahlen, den Preis bezahlen. Und wir können jetzt dieses Gnadenangebot annehmen. Und der Sohn lässt es dann geschehen. Er bekommt einen Ring an die Hand gesteckt. Er wird in das beste Gewand gekleidet und er bekommt neue Sandalen an die Füße. Und für alle wird sichtbar, dass für ihn die Sohnschaft wiederhergestellt ist. Ihm wird Autorität und Vollmacht verliehen und seine Schande wird durch Ehre ersetzt. Ich glaube, in der damaligen Zeit gingen nur die Sklaven barfuß. Ja? Und er war ein Sklave geworden. Ja? Und sein Vater gibt ihm wieder die Schuhe. Er kleidet ihn in ein tolles Kleid, er steckt ihm einen Ring an den Finger und er stellt das Sohnschaftsverhältnis wieder her. Und all das ist nur möglich, weil sein Vater seinen eigenen Status verlassen hat und das eigentlich Unmögliche getan hat. Und wir Menschen können allein gerettet werden, weil Gott das Unmögliche getan hat. Er wurde durch Jesus Mensch und hat selbst den Preis bezahlt für deine und meine Ungerechtigkeit, für unseren Streit, für unsere Schlechtigkeit. Dafür hat er bezahlt. Und nur so können wir überhaupt in das Kindschaftsverhältnis zu Gott kommen. Jesus ist der einzige Weg zum Vater, sagt Jesus selbst über sich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dafür hat Jesus sich erniedrigt bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und genauso wie damals ein riesiges Fest gefeiert wurde, mit allen, die da waren, so feiert auch heute der Himmel, wenn ein Mensch umkehrt und in Gottes rettende Vaterarme läuft. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann würde es mich so freuen, wenn du sie heute triffst, weil der Himmel dann feiert. Diese Gemeinde feiert dann auch mit. Ja. Ein Fest, das für dein Leben nicht aufhört, weil du geborgen bist, weil du ein Kind Gottes bist. Nun, damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Wir haben weitergelesen, es gibt immer noch den älteren Sohn. Und der war bis dahin total passiv. Aber als gefeiert wird, kommt er vom Feld. Und er hört Festmusik und er ruft einige Knechte, die ihm begegnen, zu sich und er erkundigt sich über den Grund des Festes. Und als er die Auskunft erhält, gerät er sofort in Zorn. Und dann haben wir gelesen, dass sein Vater zu ihm rausging. Es findet eine Begegnung statt. Und da steht, und er drang in ihn. Er redet mit seinem älteren Sohn und er redet ihm gut zu und er versucht ihn zu gewinnen mit allen Mitteln seiner Macht. Doch aus dem älteren Sohn bricht jetzt alle Bitterkeit, die sich wahrscheinlich über Jahre hinweg angesammelt hat, heraus. Er schlägt förmlich mit Vorwürfen um sich. Er fühlt sich völlig ungerecht behandelt. Er war derjenige, der alles richtig gemacht hatte. Er war zu Hause geblieben und er hatte gearbeitet und sich um den Hof gekümmert. Er war pflichtbewusst gewesen. Er hatte einen tadellosen Lebenswandel. Die Dorfbewohner begegneten ihm freundlich und mit Respekt und sie hielten total viel von ihm. Er war in ihren Augen ein völlig korrekter Typ. Ein Mensch, der am Sabbat in die Synagoge ging und der alle Gebote beachtete. Und doch möchte ich die Frage stellen, hat er wirklich alle Gebote beachtet? Jesus hat gelehrt, dass es zwei größte Gebote gibt, nämlich Gott und den Nächsten zu lieben. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, dass Jesus sie erzählte, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und das sehen wir in der Person des Vaters in dieser Geschichte. Und wir müssen die Frage stellen, liebte der ältere Sohn Gott wirklich? Dieser Sohn war gerecht. Oder war er selbst gerecht? Er war zuverlässig und korrekt in allem. Oder war er stolz? Liebte der ältere Sohn seinen Nächsten und die Nächstenliebe fängt erst immer in der eigenen Familie an. Also bei den Menschen, die einem oft am schwierigsten erscheinen, wo es einen am meisten herausfordert. Oder liebte er eigentlich nur sich selbst? War er zu stolz gewesen, seinen Vater in all den Jahren einmal zu fragen, ihm die Mittel für ein Fest zur Verfügung zu stellen? Der Vater sagte ihm, dass er eh alles, was ihm, dem Vater, gehörte, auch dem Sohn gehörte. Wo lag das Problem? War er zu stolz und zu geizig gewesen? Wir bekommen hier keine direkte Antwort und die Geschichte bleibt offen. Aber vielleicht sind es auch ähnliche Fragen in deinem Leben, die offen geblieben sind. Liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Feierst du schon einmal ein Fest zur Ehre Gottes und geht es dabei dann wirklich auch nicht um deine Ehre und deinen Erfolg, sondern um Gottes Ehre? Wie stolz bist du eigentlich auf dich selbst, auf das, was du in deinem Leben geschafft hast, darauf, dass deine Kinder in der Spur laufen, ein ordentliches Leben führen, dass du beruflich erfolgreich bist, stolz auf dein Ansehen in der Nachbarschaft, auf dein Ansehen in der Gemeinde hier vielleicht? Liebst du Gott und deinen Nächsten wirklich? Wie geht es dir, wenn Gott einen Menschen, dessen Leben total daneben gelaufen ist, einfach annimmt, wenn er ihm seine schweren Sünden vergibt, ihn quasi in die Arme schließt und ihm zeigt, dass er ihn liebt und dass er sich freut, dass er gekommen ist? Ein Mensch, der umgekehrt ist, Buße getan hat und Vergebung seiner Schuld gebeten hat. Gönnst du diesem Menschen von Herzen, dass er jetzt Gottes Kind sein darf? Kannst du dich mitfreuen? Oder geht es dir dann eigentlich doch in deinem tiefen Inneren so wie dem älteren Sohn, der sagt, ich habe mein ganzes Leben korrekt gelebt und jetzt kriegt der auch noch das Schöne. Für ihn wird ein Fest gefeiert. Am Ende sehen wir einen Vater und zwei Söhne. Hat der Vater einen Sohn bevorteilt oder benachteiligt? Vielleicht empfinden wir diese Vergebungsbereitschaft des Vaters als eine Bevorteiligung, diese bedingungslose Annahme des jüngeren Sohnes als ungerecht. Aber der Vater ist souverän. Und das gilt auch für Gott. Gott ist souverän. Gott freut sich unbändig, wenn ein Mensch umkehrt und seine bedingungslose Vergebung annimmt. Ich möchte die Frage stellen, wem gleichst du? Gleichst du dem Sohn, der ein wildes Leben geführt hat und umkehrt und jetzt in einer echten, harmonischen Vater-Sohn-Beziehung leben darf? Oder gleichst du dem älteren Sohn, der in seinem Herzen weit entfernt ist von seinem Vater? Und der am Ende keine Bereitschaft zeigt, sich dem Vater zuzuwenden und sich auch zu freuen mit seinem Vater gemeinsam über die Rückkehr seines Bruders. Sein Herz war einfach zu stolz für Vergebung und Annahme und damit verschloss er sein eigenes Herz, sein eigenes Leben für eine innige Vater-Sohn-Beziehung. Gott wartet auf dich. Er sehnt sich nach einer innigen Vater-Kind-Beziehung zu dir. Das wollte Jesus transportieren mit dieser Geschichte. Und so wie er das damals wollte, ist es heute noch sein Anliegen. Er sehnt sich nach einer innigen, ganz persönlichen, intensiven Beziehung zu dir. Dann darfst du Kind Gottes sein, dann feiert der Himmel ein Fest. Und ich will dich ermutigen, wenn du gemerkt hast, das hat mich jetzt angesprochen, dann ist es Gottes Geist gewesen, der in dein Leben hineinredet und um dich ringt. Und wenn du Fragen dazu hast, dann geh nicht einfach so nach Hause, sondern kläre diese Fragen. Hier gibt es einige Leute in der Gemeinde, vielleicht kennst du jemanden, zu dem du schon ein bisschen Vertrauen hast, mit dem kannst du reden, sprich ihn einfach an und sag, ich möchte diese Beziehung zu Gott, dem Vater, haben, die dieser junge Kerl bekommen hat, weil er umgekehrt ist. Und dann wagt diesen Schritt und dann feiert der Himmel ein Fest. Ich bin auch noch ein bisschen da, stehe auch zum Gespräch noch zur Verfügung, aber ich wünsche dir, dass du den Mut hast, diesen Schritt zu gehen heute. Wer weiß, ob das morgen möglich ist. Manchmal geschehen Dinge, von denen wir alle wissen, dass Menschen auch von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen werden. Dann hat man die Chance vertan, irgendwie. Ich wünsche dir, dass der Himmel heute ein Fest feiert für dich. Amen.